Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Aufzeichnung des Vortrages von Dr. Christina Böckelmann am 4. Dezember 2015 an der Pädagogischen Hochschule Wien. Der Titel des Vortrages in der Reihe Hochschuldidaktik lautet zur alltäglichen Friktion zwischen formaler Organisationsstruktur und Zusammenarbeit. Einleitende Worte spricht Dr. Klaus Himpsel-Guttermann.
Ja, einen sehr schönen Nachmittag zusammen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung aus der Reihe Hochschuldidaktik. Ein sehr brisantes und aktuelles Thema, insbesondere für uns aus dem Bereich des Hochschulmanagements, da wir ja vor einem Jahr selber in der Organisationsstruktur einen sehr, sehr großen Schritt gemacht haben und von einer Linienorganisation in eine Matrixstruktur übergegangen sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, Frau Professor Böckelmann, Rektorin von der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Jetzt einige Jahre, ganz aktuell, da werden wir vielleicht noch kurz etwas dazu hören, wird sie an eine neue Stelle sich in ihrer Karriere weiter bewegen. Frau Dr. Böckelmann hat sehr, sehr viele hochschulische Prozesse in dieser Art und Weise selber auch schon begleitet. Sie hat ein Studium in Krems dazu auch absolviert zu dieser Thematik, hat also hier tatsächlich sehr, sehr viel Erfahrung. Und da freue ich mich heute schon auf diesen Vortrag und auf die Möglichkeit, dass wir Sie noch einen zweiten Tag hier haben für ein Seminar. Sie haben auch noch Verstärkung mitgebracht, Ihr Mann ist mit dabei, Herr Professor Mäder von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Organisatorisch ist es so wie vereinbart, das heißt, wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, erwarten wir Ihren Vortrag, kurze Diskussion dazu und dann nach einer Pause geht es ein bisschen ab. Dann gebe ich das Wort schon an Sie.
Dankeschön. Herzlichen Dank für die Begrüßung, für die Einleitung. Ja. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin Psychologin von Haus aus und mit zwei Schwerpunkten. Der eine kommt aus der Beratung mehr und der andere ist mehr im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie. Und was ich Ihnen heute so präsentieren möchte, kommt deutlich aus der zweiten Sparte. Vielleicht noch so zu meinen Funktionen. Ich habe anfangs 2000 an einer so Großfusion zur Pädagogischen Hochschule Zürich mitgearbeitet. Da müssten 11, 12 Institutionen miteinander fusioniert werden. Da stellte sich die Frage der Hochschulstrukturen natürlich sehr, sehr vehement. Wir hatten damals auch eine Matrixstruktur aufgebaut, die gibt es heute nicht mehr. Ich war anschließend an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Da ging es darum, die lehrerbildenden Studiengänge von 4 verschiedenen Kantonen zu synchronisieren, in gemeinsame Strukturen zu packen und auch die Personalstruktur in der Flächenhochschule dezentral zu organisieren. Ist auch eine hohe Affinität zu dem Projekt. Jetzt in Karlsruhe habe ich keine strukturellen Entwicklungsprojekte, dafür ein paar andere Baustellen, die es immer in der Hochschule gibt. Naja, und jetzt im nächsten Frühling wechsle ich die Sparte und werde die Leitung der Hochschule für Wirtschaft in Luzern übernehmen. Was noch so für mich ganz spannend ist, weil das ja meinem genuinen disziplinären Hintergrund aus der Psychologie ja durchaus mindestens so nahe liegt wie die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Ja, das zu meinem Hintergrund, dass Sie es vielleicht ein bisschen einordnen können. Die Thematik. Wir alle bewegen uns täglich in Strukturen, wir verhalten uns in unseren Institutionen gemäß bestimmten vereinbarten Regeln, wer jetzt wofür zuständig ist, wer nicht zu der gleichen Organisationseinheit gehört, da verhalten wir uns anders selbstverständlich. So die Frage, warum denn überhaupt, oder warum hat die PH Wien jetzt plötzlich eine Matrixorganisation, was sind denn die Vorteile für Nachteile? Um das geht's heute Nachmittag. Ich möchte Sie mitnehmen so auf eine Reflexion zu der Frage, wie gestalte ich eigentlich Strukturen und was sind die Vor- und Nachteile davon oder was bewirken sie auch? Was machen sie denn eigentlich mit uns so im täglichen Leben? Zuerst ein Einblick in die Organisationstheorie. Es gibt Organisationstheoretiker, die sich mit der Frage befassen, woran, an welchen Kriterien richte ich eigentlich die Gestaltung meiner Organisation aus. Hier so zwei Zugangswege, dann möchte ich Ihnen die grundlegenden Strukturierungsprinzipien von Organisationen vorstellen und dann zum Thema kommen, was für eine Gestaltungskraft entfalten denn eigentlich Organigramme. Und dann ganz spezifisch, was sieht man denn meistens in Hochschulen und was sind dort die Themen? Zunächst zu den Organisationstheorien. Eine Vorbemerkung. Viele Institutionen, aber auch Unternehmen sind immer wieder auf der Suche nach der besten Organisationsform. Das ist auch der Grund, warum es immer wieder zu Reorganisationen kommt. Aus irgendwelchen Gründen findet man dann von Zeit zu Zeit, dass die Organisation, die man aktuell hat, aus irgendwelchen Gründen nicht so passend ist oder zu viele Nachteile hat. Aber es gibt nie die beste oder die effizienteste Organisationsform, sondern jede Organisationsform hat ihre Vor- und Nachteile. Also eine Organisationsstruktur kann nie alles abbilden, was Sie eigentlich im alltäglichen Handeln brauchen. Es gibt eigentlich keine Organisationsform, die so dergestalt wäre, dass Ihnen alle Prozesse völlig einfach laufen würden. Weil ich immer eine Schablone über eine Wirklichkeit lege, die sehr viel komplexer ist und sehr viel dynamischer als irgendein Organigramm mit Kästchen und Linien. Ich habe permanent den Bedarf, irgendwas hier zu tun, was nicht gerade in diese Struktur passt. Die Frage, wie man denn jetzt eine Organisationsstruktur strickt, die ist sicher immer auch abhängig von der Rechtsform. Da gibt es in verschiedenen Bereichen auch Restriktionen. Historische Entwicklung ist ein wichtiger Punkt. Die gerade aktuellen Herausforderungen, die man hat, natürlich auch die Größe. Bestimmte Organisationsformen machen erst ab einer gewissen Größe Sinn oder gewisse einfache Formen sind nur möglich, wenn man sehr klein ist. Dann ist ganz banal etwas mit Vorlieben von Führungspersonen zu tun und auch mit Moden in der Organisationstheorie. Es gab immer mal wieder so Wellen, wo man dann besonders im Unternehmensbereich kann man aber zum Teil auch in Hochschulen beobachten, dass dann einfach gewisse Formen, gewisse Ausgründungen oder so dann plötzlich alle machen. Dann ist es dann aber auch wieder vorbei. Ja, es gibt so zwei große Theoriefamilien. Das eine ist der situative Ansatz der Organisationstheorie, der meint Folgendes. Die Hochschule, allgemeiner formuliert einfach die Organisation, die ist in einer bestimmten historischen Situation, in einem bestimmten Kontext, hat bestimmte Herausforderungen, gibt sich eine entsprechende Organisationsstruktur und jetzt das Verhalten der Mitglieder ist eben nicht nur durch die Organisationsstruktur beeinflusst, sondern gleichzeitig natürlich auch durch den Kontext, wo sie drin stecken. Also es gibt quasi eine Doppelbeeinflussung und am Schluss resultiert die Effizienz. Je nachdem, wie gut dass das zusammenpasst, ist man dann effizienter oder nicht. Ganz einfach, ganz banal. Solche situativen Ansätze versuchen also Zusammenhänge herzustellen zwischen den Organisationsformen und ihrer Umweltsituation. Es hat ganz sicher bestimmte Gründe gegeben, warum die TH Wien jetzt sich eine Matrixstruktur gegeben hat. Es hat sicher irgendwelche Umweltfaktoren oder Herausforderungen gegeben, die diesen Schluss nahegelegt haben, dass das jetzt im Moment die beste Organisationsform ist. Die Organisation ist also sowas wie die Funktion von der Umwelt. Ein bisschen komplexer, das sind die handlungsorientierten Ansätze. Da denkt man anders. Da kommen nämlich jetzt plötzlich die Ziele hinzu, die eine Organisation hat. Also was will ich eigentlich hauptsächlich erreichen als Organisation? Welche ganz allgemeinen Ziele hatte die PHW, die dann mit einer Matrixorganisation eben besser erreicht werden konnten als mit einer Linienorganisation oder mit einer Staatslinienorganisation? Ich gehe mal aus von den Zielen und dann überlege ich mir eine Struktur. Und die kann ich mir natürlich nicht im luftleeren Raum überlegen, sondern es gibt situative Bedingungen, die sogenannten Restriktionen der Gestaltung. Also man kann sich auch nicht alles ausdenken, es gibt immer ja, gewisse einschränkende Faktoren. Dann versuche ich die Struktur, die mir eigentlich am sinnvollsten erschiene, um meine Ziele zu erreichen, möglichst in Übereinstimmung zu bringen mit den situativen Bedingungen. Und das Verhalten der Organisationsmitglieder ist wieder zum einen von der Struktur und zum anderen von dem umgebenden Kontext beeinflusst. Hier nochmal die Zusammenfassung. Also die Ziele will man eigentlich erreichen, indem ich die Organisationsstruktur so stricke, dass die Organisationsmitglieder so verhalten, dass sie meine Ziele erreichen. Das ist eine Form der Verhaltensbeeinflussung im Hinblick auf die Ziele, die ich erreichen will. Gut. Soweit mal die Theorie, was man so sagt, wie hier Organisation umgehen. Strukturierungsprinzipien von Organisationen. Generell mal, also die Struktur definiert immer die Arbeitsteilung in einer Organisation. Ich brauche ja eigentlich auch nur eine Struktur, also ein Organigramm oder eine Struktur, weil ich innerhalb meiner Organisation irgendwie festlegen muss, wer hier wofür eigentlich zuständig ist und wer wen beaufsichtigt oder weisungspflichtig ist etc. Und darum brauche ich das überhaupt. Sonst könnten Sie auch jeden Morgen hier in die PHW reinkommen und sich jeden Morgen neu fragen, ja, wer übernimmt denn heute jetzt welche Aufgabe? Gehe ich heute ins Sekretariat oder übernehme ich jetzt heute ein Forschungsprojekt oder die Lehre oder die Struktur, die Organisationsstruktur, bildet so einen Rahmen, wo ich dann eigentlich tagtäglich weiß und mich nicht wieder neu fragen muss und nicht mit Ihnen aushandeln muss, wer eigentlich wofür zuständig ist. Das heißt, sie sollen so etwas wie eine einfache Orientierung im Alltag ermöglichen. Und wichtig auch, Organisationsstrukturen sollten möglichst einfach sein, damit es für jeden logisch einsichtig ist, an wen er sich mit welcher Frage wenden muss. Organisationen, in denen ganz häufig die Frage auftaucht, wer ist dafür zuständig? Oder an wen muss ich mich jetzt damit wenden? Die haben mit höchster Wahrscheinlichkeit eine nicht ganz günstige Organisationsstruktur. Wenn ich mich das zu oft fragen muss, dann scheint die Organisationsstruktur nicht logisch zu sein. Dann erfüllt sie so was wie eine Grundfunktion von Struktur nicht, nämlich einfach eine einfache Orientierung zu ermöglichen. So, was sind denn jetzt die Prinzipien? Es gibt mal die Leitungsprinzipien. Also ich kann Mehrliniensysteme und Einliniensysteme stricken, da komme ich dann gleich noch dazu. Ich muss mir überlegen, wo ich die Entscheidungskompetenzen ansiedle, das kann ich eher zentral oder eher dezentral lösen. Das ist dann auch eine Frage, wie flach oder wie steil ich die Hierarchie stricke. Und das Dritte, und das ist für Hochschulen ganz wesentlich spannend, ist das Prinzip der Stellenbildung. Also nach welchem Ordnungsprinzip bilde ich denn die Organisationseinheiten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich kann nach Objekten oder Fächern sortieren. In der Industrie, ich kann eine Abteilung für Tische, Stühle und Verkleiderkästen irgendwie bilden. In der Hochschule, ich mache eine Organisationseinheit für Biologie, für Physik, für Soziologie, für Anglistik. Dann habe ich sortiert nach Fach oder Objekt. Die andere Variante ist, ich kann das funktionsorientiert machen. Man sagt allgemeiner, das ist die Verrichtungsorientierung. in wirtschaftlichen Unternehmen wäre dann, es gibt eine Abteilung für Produktion, die machen dann Tische, Stühle, Kleiderkasten, alles miteinander, aber sie sind die Produktion. Und das Marketing, Rechnungswesen etc. in der Hochschule heißt es, ich bilde primär aus nach Lehre, Ausbildung, Lehre, Weiterbildung, Forschung, Entwicklung, Dienstleistung als hauptsächliches Ordnungsprinzip. Und dann gibt es noch was, was in den Hochschulen nur marginal eine Rolle spielt, in Großunternehmen aber schon, das ist die Regional- oder die Marktorientierung. Ich kann auch meine Organisation so stricken, dass ich die Organisationseinheiten danach abgrenze, wer für welchen Markt zuständig ist. Im ganz kleinen Ausmaß gibt es auch an Hochschulen, und zwar sehr häufig, dass man zum Beispiel die Studienberatung für die Inländer irgendwie in ein zentrales Servicezentrum einbindet, die Studienberatung für die Ausländer hingegen ins International Office auslagert. Das haben ganz viele Hochschulen. Das ist plötzlich ein anderes Ordnungsprinzip da drin. So, das ist Prinzip der Stellenbildung, das Prinzip der Leitungsstruktur. Eigentlich in Organisationen, Stablinienorganisationen oder eben Mehrlinienorganisationen. Und die Matrixorganisation gehört zu den Mehrlinienorganisationen. Die Projektorganisation auch. Einlinienorganisationen. Das sieht dann irgendwie so aus, wie Sie das da rechts unten sehen. Die ist mittlerweile sehr, sehr selten. Das finden Sie nur noch in ganz kleinen Organisationen. Es gibt auch eine Reihe von Nachteilen. In der Regel habe ich, wenn ich das so mache, ganz viele ungeregelte Schnittstellen und das Ding ist so ein bisschen unflexibel. Also, wenn Sie so eine Organisation stricken, dann haben Sie einen Haufen Aufgaben, die in jeder Säule stattfinden und wo ich eigentlich theoretisch immer nach oben muss, auf der anderen Seite wieder runter, um mich irgendwie zu koordinieren. Ziemlich mühsam. Warum nur bei kleinen Organisationen? Stablinienorganisationen. Das hingegen sieht man relativ häufig. Das ist hier unten einfach schematisch abgedruckt. Ganz häufig sind die Stäbe in Organigrammen auch nicht immer sichtbar. Oder dann nur die Stäbe auf der obersten Ebene. Stabsfunktionen sind in der Regel die, die Querschnittsthemen bearbeiten. Zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation klassischerweise oder auch das Marketing für die Hochschule. Die sind aber wie außerhalb der Linienorganisation. Die machen eigentlich eine Entscheidungsvorbereitung für die Leitung oder sie machen Supportfunktion für die Linie. Hier gibt es häufig Konflikte, wenn zum Beispiel Stabsfunktionen, es gibt viele Hochschulen mittlerweile, die haben sowas wie eine Hochschulentwicklungsstelle, Hochschulentwicklungsprojekte. Die bereiten Projekte vor, entwickeln diese, entscheiden tut dann die Gesamtleitung, aber durchsetzen müssen dann eigentlich die unteren Führungspersonen. Und es gibt häufig ziemliches Durcheinander bzw. Konflikte, dass die, die die Idee geboren und entwickelt haben, die, die entschieden haben, dass es durchgeführt wird, und die, die es dann umsetzen müssen, drei verschiedene Menschen oder Gruppierungen sind. Das ist man eigentlich so, das führt dann häufig auch zu einer fehlenden Akzeptanz von diesen Stabsstellen.
Vielleicht gleich eine Frage dazu. Mhm. Kann es sein, dass man zum Beispiel in einer Matrixstruktur formal denkt und die Haltung dahinter eine Stabsstruktur ist?
Das kann sehr gut sein. Ja, wir kommen dann gleich bei der Matrix noch drauf.
Ja. Weil theoretisch gibt es ja diese Kommunikationsräume nachher und die Gruppen, die da vielleicht vernetzen, aber in Wirklichkeit rennen immer alles über.
Ja, ganz genau. Das ist, denke ich, sogar sehr, sehr häufig. Weil das Denken und Handeln in Matrixorganisationen ist hoch anspruchsvoll und benötigt eine hohe Reflexivität der Organisationsmitglieder. Daher kommt denn das. Wenn man kurz zu den Stäben, die werden halt dann häufig als Konkurrenz zur Linie angesehen. So was wie graue Eminenzen. Hier ist jetzt eine rote Eminenz in dem Bild. Und dann werden sie manchmal als praxisfern wahrgenommen. In Hochschulen sind es häufig auch die Menschen, die man so dem Wissenschaftsmanagement zuordnet und von denen die Lehrenden sagen, ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, um was es eigentlich in unseren Studiengängen und Weiterbildungen geht, die machen irgendwelche Konzepte, die man dann nicht brauchen kann und solche Dinge. So, Mehrlinienorganisationen, die Matrixorganisationen. Das Prinzip ist da, da sind Sie jetzt Expertinnen und Experten dafür, dass man eben die gleichzeitig nach Objekten und nach Funktionen strukturiert. Also dass Sie auf der einen Seite sagen, wir haben Organisationseinheiten entlang von Themen oder Disziplinen, Inhalten. Auf der anderen Seite haben Sie aber eine, also in der Theorie zumindest, gleich starke Organisationsform, die für die Ausbildung, die Weiterbildung, Forschung und Entwicklung und für die Dienstleistungen zuständig sind. Das heißt, ich mache sowas wie ja, zwei Ausrichtungen der Leitung oder Strukturierung und verbinde diese miteinander. Das macht man in der Regel, wenn die Umwelt sehr dynamisch ist. Also wenn diese Entscheidung, was ist denn jetzt wichtiger, unsere Disziplinarität, unsere Themenorientierung oder die Frage, eine stringente Ausbildung zu haben oder stringente Weiterbildungskonzepte, wenn ich das eigentlich nicht wirklich klug entscheiden kann, also wenn beides in etwa gleich wichtig ist, dann kommt es zur Matrixorganisation. Was Hochschulen häufig machen, ist, dass sie nicht eine reine Matrix machen, sondern innerhalb von stabilen Organisationen Matrix-Elemente einbauen. Wie das denn aussieht, zeige ich Ihnen gleich noch. Das sieht man dann in den Organigrammen auch nicht immer so genau. Matrix kann so gezeichnet werden. Wenn Sie jetzt ein Buch über Organisationstheorie aufschlagen, dann sehen Sie es häufig noch anders. Weil wenn ich so zeichne, dann suggeriert das immer, dass die Senkrechte wichtiger sei als die Waagrechte, weil wir uns gewohnt sind, Organisationen so zu lesen. Wenn Sie Bücher aufmachen zu dem Thema, dann sehen Sie es häufig so als Keil. Also dass Sie im Grunde genommen im 45-Grad-Winkel zueinander laufen, dass Sie die beiden Dimensionen so haben und nicht eine so und eine so. Um auszudrücken, dass die eigentlich gleichwertig sein sollen. Es wird einfach so ein bisschen mühsam, das optisch zu erfassen. Macht man es dann häufig so. Bedingungen. Ganz sicher ein starkes Einverständnis von allen beteiligten Führungspersonen. In einer Matrix-Organisation, wenn nicht alle dahinter stehen, dann können die Prozesse absolut blockieren. Wenn nämlich der von der einen Seite zuständig ist, permanent Entscheidungen fällt, die eigentlich der von der anderen Seite hätte tun sollen, dann der findet, nee, ich entscheide jetzt ohne den anderen, und das braucht ganz, ja, braucht ein hohes Commitment, dass wir das wirklich wollen, damit es funktionieren kann. Es braucht eine hohe Bereitschaft zur Konfliktlösung. Also in einer Matrix sitze ich ja immer in einem Knotenpunkt zwischen zwei Dimensionen. Im Grunde genommen permanent. Das heißt, ich muss im Alltag immer wieder entscheiden, ist mir jetzt die Ausbildungslogik des Studiengangs wichtiger oder ist es mir jetzt wichtiger, die interkulturelle Pädagogik einfach zu profilieren. So, diese Dinge gibt es eigentlich immer. Und, das ist nicht ganz so banal, in einer Matrix-Organisation können Sie als Führungsperson Erfolge eigentlich nie für sich alleine verbuchen. Weil es gibt immer noch eine andere Führungsperson, die nämlich auch dabei war oder auch immer zugetragen hat oder möglicherweise auch mehrere. Das heißt, wenn ich Führungspersonen habe mit einem ganz hohen Geld und Streben, funktioniert Matrix in der Regel nicht. Oder schlecht. Vorteile der Matrix-Struktur, die partizipative Entscheidungsfindung. Also in der Regel werden Entscheidungen besser in der Matrix, weil ich nämlich verschiedene Dimensionen berücksichtige. Ich überlege mir zum Beispiel bei einer Entwicklung gleichzeitig, was bringt das für die Qualität von einem Weiterbildungsangebot und gleichzeitig, wir können hier dann auch den Inhalt, das Thema, wofür jetzt wir auch zuständig sind, da drin auch profilieren und voranbringen. Das heißt, bessere Entscheidungen. Geht in die gleiche Richtung, eine umfassende Betrachtung von Aufgaben. Es gibt im Grunde genommen eine Entlastung der obersten Leitungsspitze. In einer Matrix delegiert die oberste Führung viel klarer an die nächste Führungsebene, weil die ja permanent im Alltag miteinander aushandeln, was jetzt gilt. Ja. Nachteile sind in der Regel die vielen Aushandlungsprozesse, die nicht immer ganz klaren Unterstellungsverhältnisse, manchmal auch eine verlangsamte Entscheidungsfindung und einen relativ hohen Kommunikations- und Informationsbedarf. Das handle ich mir dann im Gegenzug ein, dafür, dass im Endeffekt eigentlich eine bessere Qualität resultiert. Kleine Erinnerung, oder? Jede Organisationsstruktur hat gewisse Vorteile und Nachteile. Je nachdem, wie ich es mache, kaufe ich halt auch ein paar Nachteile ein. Die zweite Mehrlinienorganisationsform ist die Projektorganisation. Das ist so, dass ich eine Linienorganisation oder in der Regel eine Stablinienorganisation mir gebe und wenn ein neues Entwicklungsprojekt, eine neue Herausforderung kommt, dann ziehe ich eine Projektorganisation auf. Dann sage ich, du aus der Einheit und du und der, ihr bearbeitet das Projekt quer zur üblichen Organisationsstruktur, setze noch einen Projektleiter ein. Und wenn die Aufgabe erfüllt ist, dann wird die Projektarbeit beendet. Das ist immer so ad hoc bedürfnisbezogen, eigentlich die zweite Dimension in der Matrix rein. Genau. Die Projekte haben dann in der Regel auch eine Ressourcenautonomie und eine relativ hohe Selbstständigkeit. Die kriegen einen Projektauftrag, was sie entwickeln sollen, und legen dann ihr Ergebnis vor. Die Vorteile, wenn ich so mache, ich kann relativ schnell reagieren. Sagen, hier müssen wir jetzt was Neues machen, was Neues entwickeln. Wir installieren ein Projekt und wenn es fertig ist und nicht mehr gebraucht wird, dann habe ich auch nicht eine Struktur, die ich dann erhalten muss oder so, dann ist es an sich wieder vorbei. Die Nachteile, in der Regel muss ich mir dann für solche Projekte die Ressourcen aus den bestehenden herausschneiden, weil es ja in der Grundaufstellung gar nicht vorgesehen ist. Es gibt dann halt Auslastungsschwankungen, also wenn Sie Menschen haben, die häufig Entwicklungsprojekte leiten, wenn sie gerade keines haben, dann müssen die was anderes arbeiten. Auch hier unklare Unterstellungsverhältnisse von den Projektmitarbeitenden zur üblichen Struktur. Ja, und manchmal auch, wenn es ganz große Projekte sind, wenn jetzt einzelne Mitarbeitende lange Zeit in einem Projekt arbeiten, die Frage, wie kommen die dann wieder eigentlich zurück in die ursprüngliche Organisationsform, die Basisorganisation. So, das war jetzt einmal theoretisch, was es gibt in der Grundorganisation. Die Gestaltungskraft von Organigramm. Ich blende nochmal zurück zum Anfang zu den Organisationstheorien. Da haben wir festgestellt, dass ein Organigramm immer ein Ausdruck ist von der organisationsspezifischen Interpretation der relevanten Umwelt. Also was sehe ich für Anforderungen in der Umwelt und das ist für mich ein Treiber, wie ich meine Organisation stricke. Und es ist ein Ausdruck von den Zielen, also die ich eigentlich erreichen will, die mir jetzt im Moment als Hochschule am wichtigsten sind. Aber auch ein Organigramm ist auch Ausdruck vom Führungsverständnis und von der Organisationskultur. Also wenn Sie an der Hochschulspitze jemanden haben, der primär einfach selber alleine gestalten will, der macht Ihnen nie eine Matrix-Organisation. Der wird nie auf die Idee kommen, das zu tun. Sondern das ist eher eine partizipative Kultur, die das nahelegt. Ja, Nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, jede Form hat gewollte und ungewollte Wirkungen und Nebenwirkungen. Und natürlich die Organisationsmitglieder, also Sie zum Beispiel in Ihrer Hochschule, Sie handeln entsprechend der Position, die Sie dann in diesen Kästchen und Linien halt haben, in der Form, wie man sie jetzt definiert hat. Und Sie handeln natürlich auch entsprechend Ihrer Persönlichkeitsdisposition und Ihrer Befindlichkeit. Also ob Sie sich jetzt daran halten, so genau oder so, das hängt nicht nur am Organigramm, sondern natürlich auch, wie Sie sonst halt einfach funktionieren in Strukturen. Ein Organigramm bestimmt, wer im Alltag mit wem zusammenarbeitet. Wer ist mir im Alltag direkt am nächsten? Beispiel, dieses Kästchen unten links, das ist meine Organisationseinheit. Ein Organigramm bestimmt aber auch, bei wem eine Zusammenarbeit nur möglich ist, wenn ich irgendeine Kooperation eingehe mit einer anderen Organisationseinheit. Also wenn Sie in der Mensa einen Kolleginnen und Kollegen aus einem anderen Institut treffen, können Sie nicht ganz so einfach finden, wir machen jetzt morgen ein gemeinsames Projekt zusammen, weil Sie nicht im gleichen Team sind. Sie müssen dann immer irgendwie ein Agreement finden über Organisationsgrenzen hinweg. Das heißt, das ist ein erhöhter Aufwand. Zweitens, ein Organigramm bestimmt auch, das ist auch ganz wichtig, wo die Informationen direkt fließen. Das heißt, innerhalb der eigenen Organisationseinheit, da bekommen Sie täglich oder wöchentlich mit, was bei uns geschieht, was gerade dran ist. Und es bestimmt, wo die Informationen in der Regel nur über die Vorgesetzten fließen. Also ob die das im nächsten Kästchen auch erfahren, was sie da machen, das geschieht häufig erst über die Leitungsperson, die das der Kollegin erzählt und dann geht es runter ins nächste Team. Die Infos kommen aus dem nächsten Kästchen sehr viel verzögerter an und wahrscheinlich auch ausgedünnt oder nicht mehr ganz gleich. Ein Organigramm bestimmt auch, wie viele Transmissionsstationen das es denn gibt, bis etwas, was Ihnen wichtig ist, zu oberst an der Spitze angelangt ist. Also je nachdem, wie Sie die Hochschule stricken, steiler oder flacher im Organigramm und wo, zu welchem Kästchen Sie jetzt da gehören, haben Sie mehr oder weniger Zugang zur obersten Entscheidungsspitze oder nicht. Und was wir alle wissen, das kennen Sie sicher auch, wenn Sie eine gute Idee haben, ein gutes Projekt und der Weg ist ganz weit, bis das bei den Entscheidungsträgern ankommt, dann haben Sie es ganz schwer mit Ihrer Idee, weil das über so viele Stationen gehen muss, bis es wo ankommt. Und, das ist jetzt auch sehr hochschulspezifisch, ein Organigramm bestimmt auch, welche Aufgaben man eigentlich gemeinsam im eigenen Team direkt bearbeiten kann. Wir haben alle Kompetenzen und sind auch gemeinsam zuständig dafür. Können wir auch ganz effizient miteinander machen. Und bei welchen Aufgaben sich dann die Kooperation mit einer anderen Organisationseinheit brauchen. Und wenn Sie ein Projekt haben, wo Sie ein anderes Institut dazu brauchen, wird das sehr viel anstrengender und aufwendiger, wie wenn Ihre Organisationseinheit so gestrickt ist, dass Sie es bei sich im Team wirklich abhandeln können. So, soweit die Theorie. Hochschulen sehen manchmal eher so aus. Wenigstens real im Alltag, nicht auf dem Papier. An Hochschulen gibt es im Wesentlichen zwei Hauptformen. Es gibt die Stablinenorganisation entlang der Leistungsbereiche. da haben ganz, ganz viele PHs so gestartet. Eine Säule Ausbildung, eine Säule Weiterbildung, eine Säule Forschung und Entwicklung, eine Säule Dienstleistung. Das ist das Leistungsbereichsmodell. Dann gibt es die Stabilienorganisation entlang der Fächer oder Themen. Das ist eigentlich das ganz traditionelle Fakultätenmodell der Universitäten. Dass ich einen naturwissenschaftlichen Bereich habe, je nachdem wie ausdifferenziert, also eine sozialwissenschaftliche Fakultät. Was man aber auch sieht, sind dann themenspezifische Einheiten, Diversität, Interkulturalität etc. Aber eigentlich ist es die Grundaufstellung der traditionellen Universität. Und diese zwei sind im Grunde genommen die Grundformen bei den Hochschulen, wo es eine Reihe von Mischformen gibt. Gerade im Moment bei den pädagogischen Hochschulen, jetzt glaube ich, wie ich es beobachte, in Österreich und der Schweiz, gibt es so Bestrebungen, ein bisschen weg vom Leistungsbereichsmodell zu kommen und sich zu getrauen, die Disziplinarität oder die Themenstärke in den Vordergrund zu stellen. In Baden-Württemberg an den PHs ist das gar kein Thema, weil die an sich einfach nach dem Fakultätenmodell irgendwie aufgestellt sind. Die haben das Thema gar nicht, weil für die einfach die gleiche Gesetzesvorgabe gilt wie für die Universitäten. Ich denke, in Österreich und der Schweiz ist das immer wieder ein Thema. Also wie strickt man sich da? So. Wenn ich jetzt meine Hochschule aufstelle, primär entlang von Leistungsbereichen, das war, glaube ich, das, was Sie vorher auch hatten, dann muss ich mich besonders anstrengen, um fachliche Themen sichtbar zu machen, um fachliche Themen zu profilieren. Weil die starke Logik ist, da ist Ausbildung, da ist Weiterbildung, da ist Forschung. Das heißt, es braucht eine Anstrengung, dass überhaupt sichtbar wird, wofür steht diese PH Wien, in welchem Inhaltsfeld ist sie denn eigentlich besonders stark. Die Mitarbeitenden müssen auch immer wieder strukturelle Hürden überwinden, um eigentlich ihre inhaltliche Expertise in mehrere Leistungsbereiche einbringen zu können. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in anderen Hochschulen ist das so. Also die Anstrengung, wenn ich jetzt eine Fachexpertin bin, meinetwegen für Entwicklungspsychologie oder für was, dass ich das nicht nur in die Ausbildung einbringe, sondern das auch noch in ein Forschungsprojekt habe oder noch Weiterbildungen dazu anbiete in dieser Organisation, ist das ganz schwierig, aufwendig auch für die Einzelnen. Die Gefahr ist, dass sich die Mitarbeitenden akademisch zu wenig entwickeln können, also die werden auch zu wenig sichtbar mit ihrer inhaltlichen Expertise und es gibt ganz oft dann inhaltliche Doppelspurigkeiten in verschiedenen Leistungsbereichen. Dann haben Sie ganz plötzlich die Entwicklungspsychologin in der Ausbildung und die macht irgendwie redundant was ganz Ähnliches wie die Person, die das für die Weiterbildung macht in den Weiterbildungsangeboten. Dann gibt es so eine redundante Entwicklung. Bei allen Disziplinen ist es ein bisschen weniger schwierig, aber gerade bei so Themenfeldern, Deutsch als Zweitsprache oder Förderung irgendwie des MINT-Bereichs generell, oder, dann haben sie so Doppelentwicklungen an verschiedenen Orten. Wenn ich primär entlang von Fächern oder Themen strukturiere, also das Fakultätenmodell oder themenbezogene Institute oder wie Sie auch immer wollen, dann muss ich mich besonders anstrengen, dass meine Leistungen konsistent bleiben. Dann brauche ich eine starke Kraft in die andere Richtung, die dafür sorgt, dass zum Beispiel die Studiengänge für die Studierenden noch sinnvoll irgendwie inhaltlich zusammenpassen. Dann brauche ich eine besondere Anstrengung, dass die Weiterbildungen nicht irgendwie redundant mehrfach in verschiedenen Themenbereichen stattfinden, sondern dass sie in sich konsistent sind und nicht zu viele Redundanzen entstehen. Die Mitarbeitenden haben in dem Modell sehr viel einfacher die Möglichkeit, in allen Leistungsbereichen tätig zu sein, weil ihre Organisationseinheit ist ja gleichzeitig für alles zuständig. Aber wie gesagt, also in den Studiengängen muss ich gut hingucken. Was man öfter sieht, ist, dass interdisziplinäre Angebote unter das Eis gehen. Ich in all meine Organisation denke Und wie gesagt, Doppelspurigkeiten bei Leistungen. Gerade das Themen Weiterbildung oder Forschung in verschiedenen Inhaltseinheiten parallel ganz ähnlich bearbeitet werden. Gerade in den Feldern, die die pädagogischen Hochschulen bearbeiten, die ja nicht so rein disziplinär sind, sondern eher themenorientiert, ist die Gefahr relativ groß. So, es gibt verschiedene Mischformen. Besondere Profilierung. Die Hochschule gibt sich ein Basisbetrieb, Ausbildung, Weiterbildung, Dienstleistung, Forschung zum Beispiel, und sagt, okay, in dem und in dem Themenfeld sind wir ganz besonders stark, da machen wir spezielle Institute. Die bewegen sich dann quasi wie außerhalb der Grundorganisation. Sind ein Institut mit besonderem oder umfassendem Auftrag. Interessanterweise bietet zum Beispiel das Fachhochschulgesetz des Kantons Zürich so eine Möglichkeit. Man kann ein Institut bilden mit dem umfassenden Auftrag, im Grunde genommen neben der Basisausstellung. Problem ist, dass ich dann eine Hochschule habe, eigentlich mit Mitarbeitenden in zwei verschiedenen Welten. Es gibt dann die ausgezeichneten Mitarbeitenden, die in einem Institut arbeiten, das dann besonders profiliert ist, mit einem umfassenden Auftrag, und die normalen Mitarbeitenden, die in den verschiedenen Leistungsbereichen tätig sind. Ich muss dann eigentlich ganz viele Personalmanagement-Regelungen, zum Beispiel bei der Personalrekrutierung oder bei der Personalentwicklung und Beurteilung häufig doppelt denken, weil die Welten so verschieden sind. Ob ich jetzt in einer Einheit bin, die einen umfassenden Leistungsauftrag hat oder nur in der Ausbildung oder nur in der Weiterbildung. Es wird dann innerhalb der Hochschule häufig ganz schwierig. Welche Regel gilt denn für diese Institute und was gilt für den Normalbetrieb? Ist aber eine Form, die man gar nicht so selten sieht. Mischform 2, ich habe sie mal Forschung Plus genannt. Die Grundidee ist hier, dass nicht alle Leistungsbereiche die gleiche Kraft haben, sich mit den anderen zu verbinden. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber eigentlich kann ich auch sagen, dass es der Auftrag der Hochschule ist, Lehre mit Forschung zu verbinden, Stichwort forschungsbasierte Lehre. Also müssen die, die in der Ausbildung tätig sind, auch eine Möglichkeit haben, zu forschen und zu entwickeln, die in der Weiterbildung auch, die in den Dienstleistungen auch. Soweit logisch. Es gibt dann aber ganz große Forschungsprojekte, die ich nicht so nebenbei neben ganz viel Lehre machen kann oder ganz viel Weiterbildungsangebote. Es entsteht dann so eine Struktur, wo ich die Leistungsbereiche habe, aber bei der Ausbildung, der Weiterbildung und den Dienstleistungen noch einen kleinen Forschungsauftrag. Das Problem ist, ich generiere hier dann zwar übrigens sowas, was wir in der Nordwestschweiz hatten. So etwas Ähnliches gebaut. Ich habe dann so ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen, um zu forschen. Also die noch ganz viel Lehre machen daneben, haben natürlich nicht die gleiche Möglichkeit, Projekte zu akquirieren, Drittmittel zu akquirieren. Die forschen im Grunde genommen unter schlechteren Bedingungen wie die in dem reinen Forschungsinstitut sind. Da gibt es so eine Gefahr der Mehr- oder Minderwertigkeit. Also dass die sagen, in dem reinen Forschungsinstitut, wir sind die, die eigentlich forschen und was ihr da macht, ist keine richtige Forschung, bestenfalls Entwicklung. Gibt dann häufig einen Klärungsbedarf in Bezug auf das Lehrdeputat der primär Forschenden, müssen die auch lehren und wenn ja, wie viel und welche Auswirkungen hat das dann am Schluss auf die Einordnung in die Lohnklasse und in die Personalkategorie? Ja, das ist dann dort häufig eine große Herausforderung. Rieseninstitution, die so aufgestellt ist, ist das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie. Das ist einer der ganz großen Player, die kommen so nach dem MIT und der ETH, kommt dann irgendwann bald das KIT. Also die haben sich durch das ehemalige deutsche Kernforschungsinstitut in Karlsruhe, jetzt Energieforschungs-, Großforschungszentrum mit der Uni verschmolzen und funktionieren genauso. Ganz stark Forschungsstruktur, der Rest anders. Mischform 3, ich weiß nicht, ob Sie eigentlich das haben oder eine ganz reine Matrix. Ich strukturiere mich entlang der Leistungsbereiche oder entlang der Fächer und Themen und definiere für die jeweils andere Dimension sowas wie Netzwerke oder Querschnittgruppierungen, ohne dass ich es genau formal ganz scharf als eigene Struktur abbilde. Also entweder so oder so. Das sieht zwar aus wie eine Matrix, ist aber keine echte. Die Linienunterstellung findet entweder nach Themen statt, rechts, oder nach Leistungsbereichen, und das andere ist eine Koordinationsstruktur, eine Netzwerkstruktur oder sowas. Das ist, wie soll ich sagen, das Matrix-Light. Oder anders formuliert, das ist eine Matrix mit Vortrittsregelung. Nicht eine Matrix, wo beide gleichgewichtig sind, sondern wo definiert ist, welches Prinzip eigentlich doch stärker ist als das andere. Haben Sie Matrix-Light oder Matrix?
Wir hatten Mischform 1
ja.
vorher,
ja.
Also das ist relativ klar, 1 zu 1 zuzuordnen. Was wir jetzt haben, würde ich fast Matrix Plus nennen.
Oh!
Nicht Light. Wir haben tatsächlich die besondere Situation, dass die Fächer, die klassischen Gegenstände, die wir auch haben, überspringen, nicht direkt in der Matrix abgebildet sind, sondern dass die quasi in Fachgruppen, die quergelegt sind, abgebildet sind.
Ja. Also sie bilden eigentlich, ja, okay. Oder es ist eine dreidimensionale Matrix, das stimmt. Sie haben eine dreidimensionale Matrix Plus, gut. Bin gespannt, wie sich das bewährt. Herausfordernd, aber denke ich klug. So. Das habe ich gesagt, in der Matrix-Leitform haben die jeweils ein unterschiedliches Gewicht und die Zuständigen, die für diese Querstruktur, das wären jetzt bei Ihnen, die für die klassischen Schulfächer, deren Aufgabe ist ziemlich anspruchsvoll, weil die sich nämlich permanent gegen die starke Struktur durchsetzen müssen. Also die gibt es nicht in der Linienunterstellung, die sind so wie diplomatische Unterhändler von Organisationseinheit zu Organisationseinheit und müssen gucken, wie sie die Sache zusammenbringen. Das sind die wahrscheinlich die Diplomaten in ihrer Organisationseinheit. Ja, ein Fazit zu dem Ganzen. Ich komme zur Feststellung zu Beginn. Ich glaube, es wurde deutlich, es gibt nicht die beste Organisationsform, sondern jede Organisationsform hat halt einfach Vor- und Nachteile. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, die jeweils gewählte Form auch tatsächlich konsequent umzusetzen. Weil nichts Schlimmeres, wenn auf dem Papier eine Organisationsform ist und auch definiert in Matrixen von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen und man hält sich nicht daran. Also man kann jede Organisationsform sabotieren, indem ich mich einfach nicht daran halte. Und je mehr Matrix, umso einfacher kann ich sie sabotieren. Und das ist fatal. Also ganz wichtig ist wirklich das Commitment von allen Organisationsmitgliedern, dass man das auch macht und nicht nur das Commitment, vor allem auch, dass es die Leitungspersonen wirklich umsetzen, weil an denen ist es nämlich, dass sie sich daran halten. Viel virulenter. Sonst bringen Sie jede noch so gut strategisch positionierte Organisationsform zu Fall. Wichtig ist, ganz gut hinzugucken, wenn ich so etwas neu gestalte, was heißt es ganz konkret im Arbeitsalltag von den Mitarbeitenden? Was wird einfacher für diejenigen, gegen die wir arbeiten müssen und welche Tätigkeiten werden komplexer, schwieriger? Und was sehe ich vor für die Dinge, die komplexer und schwieriger werden? Wie gehe ich mit denen um? Die Organigramme haben auch Auswirkungen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. Wenn Sie die Organisationseinheiten zu eng definieren, die sind nur für das zuständig und nur für das, dann schränken Sie automatisch die Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden ein, die da drin sitzen. Oder wenn für fast alles, wo ich mich irgendwo hin entwickeln könnte, ich gleich eine andere Organisationseinheit brauche, dann wird es unendlich mühsam. Gibt es übrigens in Hochschulen ganz häufig im Verwaltungsbereich, wo das sehr schwierig ist. Wohin kann sich eine Sekretariatsmitarbeiterin an einer Hochschule hin entwickeln? Im Sinne von Enrichment, Ausdehnung des Arbeitsfeldes. Ganz, finde ich, auch eine vernachlässigte Frage, aber schwierig. Auswirkungen auf die Profilierung der Hochschule. Also was wird durch unsere Organisationsform nach außen wirklich gepusht, was wird sichtbar, so wie verändert sich das Gesicht der Leistungen der Hochschule? Also man geht auf ihre Homepage und was sehe ich denn da? Finde ich eben thematische Institute oder finde ich Leistungsbereiche oder so? Also das ist eine andere Aussage von der Hochschule. Ja, und die Auswirkungen auf mehr oder minder Bedeutung von Leistungen und Arbeitsplätzen. Ich vermute stark, dass auch bei Ihrer Reorganisation einzelne Arbeitsplätze, einzelne Arbeitsfelder von Mitarbeitenden, die an Bedeutung gewonnen haben und andere in ihrer Bedeutung zurückgegangen sind. Das ist fast zwangsläufig bei jeder Reorganisation der Fall. Im Seminarteil morgen kommen wir auf das Thema der Widerstände gegen Organisationsveränderungen, die man hat. Es liegt häufig auch an dem Thema, dass die Leute sehr genau merken, dass sie eigentlich am Boden verlieren mit der neuen Organisationsform. Und dann hat man so einen ganz wichtigen Grund für Widerstand. Wenn ich mir überlege, wie ich mich aufstellen kann, sollte man die Dinge ganz, ganz gut im Blick haben. So als einfach. Organigramme sollten nie so sein, dass ich quasi einen Kompass brauche, um mich in dem Labyrinth der Hochschule irgendwie zurechtzufinden. Ja, damit bin ich am Ende. So von dem Überblick. Jetzt Frage.